kurz erwähne. Ich begrüße Sie noch einmal recht herzlich zu unserer heutigen 22. Sitzung des Finanzausschusses, die in Form einer Anhörung heute stattfindet. Ich begrüße vor allen Dingen die, meine Damen und Herren, Sachverständige. Ich begrüße auch einige Sachverständige aufgrund der heutigen Witterungsbedingungen online an der Anhörung teilnehmen. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich aus zeitlichen Gründen Sie alle jetzt nicht einzeln begrüße. Die heutige Sitzung findet in der vereinbarten hybriden Form statt, unter Vollpräsenz der Mitglieder des Finanzausschusses. Und insofern begrüße ich meine Kolleginnen und Kollegen hier im Saal recht herzlich. Außerdem natürlich den parlamentarischen Staatssekretär Schrodi als Vertreter der Bundesregierung und Ihnen, meine Damen und Herren, Gäste auf der Tribüne. Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf mit dem Namen Fondsrisikobegrenzungsgesetz, Drucksache 21/3510. Den vollständigen Titel, den können Sie alle nachlesen, den werde ich jetzt nicht vortragen. Das wäre ein Beitrag mal für das Thema Bürokratieabbau. Soweit Sie als Sachverständige im Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesandt haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sowie auf der Homepage des Finanzausschusses sind Sie eingestellt und können danach gelesen werden. Sie werden aber auch gleichzeitig Bestandteil des heutigen Protokolls der Sitzung. Begleitet wird der parlamentarische Staatssekretär von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Finanzministeriums, die ich auch herzlich begrüße. Und ich begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die der Anhörung folgen. Zum Ablauf der heutigen Sitzung für die Anhörung ist ein zeitlicher Raum von 1,5 Stunden vorgesehen, also bis ca. 18 Uhr. Ziel ist es, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit erhalten, Fragen an Sie zu richten. Daher haben wir uns, und deshalb möchte ich das noch mal kurz vorab für Sie zur Kenntnis geben, für ein Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richten sich nach der Größe der im Bundestag vertretenen Fraktionen. In diesem Zeitraum von den 5 Minuten müssen aber nicht nur die Fragen, sondern auch die Antworten gegeben werden. Heißt mit anderen Worten, je kürzer die Fragen formuliert, desto mehr Zeit bleibt natürlich den Sachverständigen für die Antworten. Bitte, vielleicht denken Sie daran, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer mehrere Sachverständige fragt, bitte ich darauf zu achten, dass auch denen noch die Zeit der Antwort bleibt. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die Frage an die Sachverständigen richten, sich immer mit dem vollständigen Bezeichnung des Verbandes und den Namen kurz zu wenden, damit wir das auch im Protokoll berücksichtigen können. Die Fraktionen sind gebeten. Oh, das hat schon gut geklappt. Also brauche ich diese bitte nicht mehr loswerden. Die Fragesteller sind schon gemeldet. Insofern können wir dann noch bald starten. Die heutige Anhörung wird im Parlamentsfernsehen live und im Internet im Livestream übertragen. Anschließend ist diese Anhörung auch in der Aufzeichnung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Eine Bemerkung noch zum Protokoll. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass auch Sie als Sachverständige damit einverstanden sind. Ich sehe, das ist so. Zur Erleichterung der Protokollierung werde ich Sie vor jeder Abgabe der Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich bitte daran zu denken, die Mikrofone zu benutzen und Sie am Ende der Redebeiträge auch wieder auszustellen. Da die Bildübertragung, und Sie haben das vorhin schon gemerkt, an das Mikrofon gekoppelt ist, bitte Sie, erst Ihr Mikrofon einzuschalten, ganz einen kleinen Moment zu warten, damit dann Ihr Redebeitrag auch vollständig aufgezeichnet werden kann. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte, untersagt sind. Damit beginnen wir die Anhörung. Und für die Unionsfraktion der Abgeordnete Hein stellt die erste Frage.
Ja, vielen Dank. Meine Fragen richten sich an Herrn Winterroll von der Deutschen Börse und an Herrn Okenga vom Gesamtverband der Versicherer. Wie bewerten Sie EMIR 3, EMIR Begleitrichtlinie insgesamt im Hinblick auf die Stärkung des zentralen Clearings in der EU, die Risikoreduzierung und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer zentraler Gegenparteien, insbesondere auch vor dem Hintergrund der im Fondsrisikobegrenzungsgesetz angelegten Umsetzung? Welche nationalen Umsetzungsentscheidungen oder flankierende Maßnahmen halten Sie für sinnvoll? Und inwieweit tragen die Maßnahmen des Gesetzes zur Stabilisierung des Finanzmarkts und zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland bei?
Ich würde mit Herrn Winterroll beginnen und dann könnte Herr Ottenger denn fortsetzen? Bitte, Herr Winterhold im Netz. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die Frage und für die Einladung heute zur Anhörung und vielen Dank auch für die Möglichkeit der virtuellen Teilnahme. Herr Abgeordneter Hein, vielen Dank für die Fragen. Wir bewerten den gesamten Gesetzentwurf für das Fondsrisikobegrenzungsgesetz als insgesamt sehr gelungen. Wir glauben, dass die grundlegende Idee, die ja auch mit der EMIR 3 und der EMIR Begleitrichtlinie, die dem zugrunde liegt, nämlich die risikoreduzierende Funktion von CCPs und von zentralem Clearing anzuerkennen und in Regulierung zu übertragen, auch hier sehr gut als Leitmotiv und als Grundgedanke für die Umsetzung in das nationale Recht gelungen ist. Wir haben insofern keinen großen Änderungsbedarf, den wir hier anmelden wollen würden, oder keine grundlegenden Bedenken. Wie gesagt, der Entwurf ist insgesamt sehr gut gelungen. Wir begrüßen die Zielsetzung, die ja auf der europäischen Ebene auch schon über die Modernisierung des EMIR-Regelwerkes vorangetrieben wurde, insgesamt mehr Clearing-Geschäft innerhalb von stark regulierten Finanzmarktinfrastrukturen zu fördern. Das ist auf der europäischen Ebene schon ganz gut gelungen und hat jetzt auch entsprechend wieder alles in der nationalen Umsetzung gefunden. Wir erinnern in dem Zusammenhang nochmal dran, dass der Spezialfondsmarkt, über den wir hier sprechen, in Deutschland einer der größten in Europa ist. Gleichzeitig ist der Wettbewerb auch sehr stark mit anderen Standorten, namentlich Luxemburg und Irland. Vor diesem Hintergrund ist, glaube ich, wichtig, dass der Fondsstandort insgesamt gestärkt wird und in dem Zusammenhang auch sehr wichtig aus unserer Perspektive die 1:1-Umsetzung der europäischen Vorgaben in das nationale Recht. Das ist aus unserer Sicht gut gelungen und auch wichtig, um Wettbewerbsnachteile im Vergleich mit anderen Mitgliedstaaten in Europa zu vermeiden und insgesamt die Attraktivität des Standorts zu stärken. Mit Blick auf die Uhr und im Wissen, dass der Kollege noch zu Wort kommen sollte, würde ich hier enden.
Dankeschön. Deswegen rufe ich den Gesamtverband der Versicherer auf. Herr Okenga, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Hein, für die Frage. Für Versicherungsunternehmen hat EMIR vor allem Bedeutung im Umgang mit Derivaten, die zur Absicherung der Kapitalanlagen eingesetzt werden, also zum Beispiel Zins-, Währungs- oder Kreditderivate. Und aus EMIR können sich natürlich entsprechende Meldepflichten, Risikomanagementpflichten und Clearingpflichten bei Überschreitung der Schwellenwerte ergeben. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zur Umsetzung der EMIR 3 Begleitrichtlinie stärken aus Sicht der Versicherungswirtschaft die Stabilität der Clearinginfrastruktur und reduzieren systemische Konzentrationsrisiken. Somit stärkt die Umsetzung der EMIR 3 Begleitrichtlinie die Finanzstabilität, indem sie das zentrale Clearing in der Europäischen Union fördert. Und das begrüßen wir. Vielen Dank.
Herr Hein, wollen Sie noch?
Nein, alle Fragen beantwortet. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann geht das Fragerecht an die AfD-Fraktion. Kollege Finger.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Wort. Auch an die Sachverständigen nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie hier bereit sind, sich unseren Fragen zu stellen. Meine erste Frage geht an den Bundesverband Deutscher Banken, der Herr Seel. In Ihrer Stellungnahme halten Sie es für falsch, wenn wirtschaftlich gesunde Fonds bei Insolvenz oder Lizenzentzug der Verwaltungsgesellschaft automatisch in die Abwicklung rutschen. Die Frage, warum ist die Lösung rund um die Paragraphen 99 und 100 aus Ihrer Sicht in der Praxis nicht belastbar? Und welches konkrete Risiko entsteht für Anlegerwerte und die Stabilität der Märkte, wenn Abwicklung faktisch der Standard bleibt?
Herr Seel, bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Frage. Ich spreche hier, um das vielleicht mal ganz kurz ein bisschen klarzustellen, nicht allein für den Bundesverband Deutscher Banken, sondern für die deutsche Kreditwirtschaft. Und insofern sind meine Ausführungen hier auch zu verstehen. Wir begrüßen grundsätzlich sehr den neuen Ansatz im Paragraphen 99 Absatz 1, wonach für die Abwicklung von Sondervermögen bei Kündigung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft eben diese auch zuständig ist und nicht wie in der Vergangenheit die Verwahrstelle. In der Gesetzesbegründung führt der Gesetzgeber aus, dass insbesondere zu beachten ist, dass die Verwahrstelle in ihrer Rolle als Verwahrstelle, aber auch als Kontrollinstanz weder die Ressourcen noch den Zugang zu den jeweiligen Systemen hat, um eine Abwicklung der Sondervermögen vorzunehmen. Ich möchte, dass das vielleicht so ein bisschen als Gedanke mitgenommen wird in die folgenden Ausführungen. Wir gehen nämlich davon aus oder wir halten für weitere Folgeänderungen im 100 und 154 KGB für notwendig. Hier wird die Situation der Insolvenz der Kapitalverwaltungsgesellschaft beschrieben. Und wir sehen hier ein Regelausnahmeverhältnis, wonach in erster Linie bei Insolvenz oder Lizenzentzug bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwahrstelle das Sondervermögen abzuwickeln hat und das Guthaben an die Anleger zu verteilen hat und lediglich in Ausnahmefällen mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Verwahrstelle eine anderweitige Kapitalverwaltungsgesellschaft betrauen kann mit der Weiterführung des Sondervermögens. Wir halten eben dieses Regelausnahmeverhältnis der Abwicklung an erster Stelle und in der Ausnahme der Weiterführung des Sondervermögens für nicht zielgerecht, weil es im Zweifel bedeuten kann, dass Sondervermögen, die vollkommen in Ordnung sind, aufgrund einer möglichen Schieflage der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuwickeln sind. Wir denken, dass das nicht im Interesse der Anleger ist. Zudem ist zu bedenken, dass im Zweifel im Falle einer Abwicklung zur Unzeit möglicherweise zu schlechteren Konditionen abgewickelt wird, was dem Anlegerschutz nicht zugutekommt. Darüber hinaus muss der Gedanke, der in der Begründung des 99 Absatz 1 Satz 3 KGB aufgenommen worden ist, dass die Verwahrstelle nicht die richtige Instanz für die Abwicklung ist, mitgetragen werden. Das gilt auch in diesem Fall. Die Verwahrstelle hat eine wichtige Kontrollfunktion. Sie verwahrt nicht nur Assets, sie kontrolliert auch Zahlungsströme, sie kontrolliert Handel gegen die entsprechenden Anlagegrenzen. Und insofern kann sie in dieser Funktion nicht beide Rollen einnehmen. Wir haben in unserer Stellungnahme ausführlich dargelegt, wie eine Änderung der 100 und 154 KGB aussehen könnten und dargestellt, dass vor allen Dingen das Regelausnahmeverhältnis umgekehrt werden sollte, sodass die Weiterführung des Fonds im Vordergrund stehen muss und die Abwicklung nur nötigenfalls passieren sollte und dann durch eine richtige Instanz, die im Zweifel vielleicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu benennen ist. Wir denken da zum Beispiel an einen Sonderbeauftragten oder vielleicht auch einen Insolvenzverwalter, der sich in diesem Augenblick um die insolvente Kapitalverwaltungsgesellschaft kümmert. Die Verwahrstelle ist dafür aber wohl nicht die richtige Stelle. Vielen Dank.
Herr Finger, Sie hätten noch ein bisschen
Bedarf. Daran anschließend noch eine kurze Nachfrage. Die Bundesregierung begründet ja auch die Änderungen in 154 damit, dass künftig nur noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft als Liquidator bestellt werden soll und nicht mehr jeder Dritte, um Abwicklungen nicht zu verzögern. In Ihrer Stellungnahme lese ich, dass Sie das gerade in typischen Krisenfällen wie jetzt Insolvenz oder Erlaubnisanzug für wenig praxistauglich halten. Vielleicht können Sie darauf noch kurz eingehen.
Vielen Dank für die Nachfrage. Aber Sie sagen es ja, also im Grunde ist das die Situation, ergibt ja, dass gerade in diesem Fall der Liquidator eben nicht die KVG sein sollte, sondern andere Stellen vielleicht in dieser Situation, insbesondere in einer Schieflage, besser geeignet.
Dankeschön. Das Fragerecht geht an die SPD-Fraktion, Herr Dr. Rottwehm.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den BVAI, Herrn Dornseifer, der digital mit dabei ist. Deutschland ist einer der größten Kapitalmärkte Europas, spielt aber jetzt als Fondsstandort eine deutlich geringere Rolle als zum Beispiel Luxemburg, aber auch Irland, insbesondere bei Alternativen und auch bei geschlossenen Fonds. Wo sehen Sie den Standort Deutschland heute im internationalen Vergleich in Bezug auf Investmentfonds und welche Chancen bietet vor allem das uns nun vorliegende Fondsrisikobegrenzungsgesetz, die Rahmenbedingungen für den Fondsstandort hier in Deutschland signifikant weiter zu verbessern?
Für den Bundesverband Alternative Investments, Herr Dornseifer, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung hier als Sachverständiger und dass auch die Möglichkeit besteht, heute bei den Wetterkapriolen online sich zuzuschalten. Vielen Dank auch für die Frage, Herr Dr. Rottwehm. Sie haben es schon gesagt, Deutschland ist ein bedeutender Fondsmarkt, aber nicht unbedingt der bedeutendste Fondsstandort. Wenn wir auf die zwei großen Märkte gucken, zum einen der in erster Linie für Privatanleger, der sogenannte UCITS-Markt, ist Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten eher zu einem Absatzmarkt geworden. Das heißt, die Fonds werden beispielsweise in Luxemburg oder Irland aufgelegt, werden dann hier an deutsche Anleger vertrieben. Im Bereich der sogenannten alternativen Investmentfonds oder Spezialfonds, die einen großen Teil davon ausmachen, ist die Sache etwas anders. Da ist Deutschland durchaus führend und das hängt halt auch damit zusammen, dass das ein Markt ist, der über die Jahre hier gewachsen ist, der sich allerdings auch auf den deutschen Markt beschränkt. Das heißt, wenn wir uns die echten alternativen Investmentfonds angucken, Private Equity, Infrastruktur, Private Debt, ist dieser Markt bisher in Deutschland wenig oder kaum entwickelt. Woran liegt das? Luxemburg hat es über die Jahre verstanden, durch eine sehr effiziente Regulierung und vor allen Dingen durch eine Regulierung aus einem Guss, sprich durch eine Abstimmung von Aufsichts- und Steuerrecht, ein Marktumfeld, ein Ökosystem zu schaffen, wo sich Anleger nicht nur aus ganz Europa, sondern international wohlfühlen, wo sie verlässliche Rahmenbedingungen und vor allem Rechtssicherheit haben. Wir haben dort internationale Vertriebsplattformen und insofern ist gerade im Bereich der alternativen Investmentfonds Luxemburg oder auch Irland uns ein ganzes Stück voraus. Es ist sehr zu begrüßen, dass jetzt mit dem Fondsrisikobegrenzungsgesetz, vor allen Dingen aber auch in Kombination mit dem Standortfördergesetz, jetzt eben diese Regulierung aus einem Guss, die ich gerade ansprach, auch aus Deutschland heraus angestoßen wird. Wir haben jetzt ein moderneres Aufsichtsregime, das durch steuerrechtliche Regelungen flankiert wird, die es ermöglichen, dass hier in Deutschland auch wieder verstärkt Fonds aufgelegt werden, insbesondere auch im Bereich Infrastruktur, Private Debt oder auch Private Equity. Das ist sehr zu begrüßen. Wir sind allerdings, das darf ich dabei sagen, hier noch natürlich bei einem ersten Schritt und dem sollten auch noch weitere Schritte folgen.
Herr Dr. Rottwilm, Sie hätten noch Zeit.
Ja, die würde ich auch nutzen. Vielen Dank, Herr Dornseifer. Sie haben es gerade schon gesagt. Standortfördergesetz, Fondsrisikobegrenzungsgesetz spielt alles auch zusammen. Sie haben gerade gesagt, das wäre der erste Schritt. Vielleicht können Sie in der restlichen Zeit noch mal einen zweiten, dritten Schritt, den Sie sich wünschen würden, auch skizzieren.
Einen wichtigen, aber übergeordneten Punkt, den ich machen muss, ist das Thema, das auch im FIVE-Report, der letzte Woche von der Bundesregierung vorgestellt worden ist, auch aufgegriffen wird, die Reform unseres Pensionssystems. Wir brauchen auf jeden Fall in Deutschland auch zumindest ein in Teilen kapitalgedecktes Pensionssystem. Erste und zweite Säule. Das Kapital, was dort langfristig zur Verfügung gestellt werden könnte, wird in die Finanzbranche fließen, wird in die Fondsbranche fließen und dadurch auch in die Realwirtschaft. Wenn wir uns andere Länder, nicht nur in Europa, auch Kanada zum Beispiel anschauen, ist das ein wesentlicher Beitrag dazu, dass eben der Finanzmarkt, der Kapitalmarkt sich besser und stärker entwickelt und größer wird und wächst. Das ist ein ganz wichtiges Petitum. Ein zweites Petitum, das schließt sich im Prinzip ein bisschen auch an das Standortfördergesetz und die Diskussion an. Wir brauchen, und an der Stelle ein kleiner Widerspruch auch zur Äußerung der Bundesregierung. Aus meiner Sicht brauchen wir Klarstellung im Hinblick auf die Besteuerung von Venture Capital Fonds, Private Equity Erlass, Stichwort Abgrenzung, Vermögensverwaltung, Gewerblichkeit. An der Stelle müssen wir noch nacharbeiten.
Vielen Dank. Vielleicht noch mal der Hinweis an die Sachverständigen und Anzuhörenden, die im Netz zugeschaltet sind. Hier ertönt immer ein Gong. Insofern würde ich dann versuchen, Sie an das Zeitfenster zu orientieren. Ich setze fort mit dem Redebeitrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Und die nächste Frage stellt der Kollege Müller.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Professorin Tonzer von der Universität Leipzig. Schauen wir uns mal grundsätzlich die Risiken kreditvergebender Fonds an, etwa durch die Verflechtungen mit Bankensektor und durch die geringe Regulierung und Transparenz. Wie bewerten Sie diese Risiken und welche konkreten regulatorischen Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht notwendig, um diese Risiken zu begrenzen?
Frau Professorin Tonzer, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Man kann feststellen, dass das Fondsrisikobegrenzungsgesetz neue Möglichkeiten schafft, für die alternativen Investmentfonds jetzt Kredite zu vergeben. Was bedeutet das? Man erlaubt einem Markt, der ja auch in den letzten Jahren schon gewachsen ist, weiter zu wachsen und auch einen Teil natürlich des Geschäftsmodells der Banken zu übernehmen, Kredite zu vergeben. Wenn immer wir jetzt Möglichkeiten eröffnen, wissen wir das von unseren privaten Entscheidungen, auch gibt Chancen und es gibt Risiken. Die Chance ist ganz klar. Es gibt neue finanzielle Finanzierungsquellen, die zum Beispiel an nicht börsennotierte Unternehmen vergeben werden können, die langfristige Projekte durchführen wollen, aber gerade ein bisschen risikoreicher sind, sodass die Banken, die jetzt eben unter strengeren Eigenkapitalvorschriften sind, diesen Kredit nicht mehr vergeben. Und wenn das Projekt gelingt, kann das durchaus positiv sein für die Realwirtschaft und das Wirtschaftswachstum in Deutschland und der EU. Was sind jetzt die Risiken? Hier kann man unterteilen in die individuellen und die systemischen. Wir haben die Fonds, hier fließt Geld. Wenn Geld fließt, gibt es Beteiligungsrisiken bei den Fonds, es gibt Ausfallrisiken, es gibt Liquiditätsrisiken und die hat der Gesetzgeber in dem Gesetz ja auch aufgegriffen. Aber wenn man jetzt aus der Bankenregulierung kommt, sieht man natürlich, das ist sehr moderat. Die Bankenregulierung umfasst viele, viele Seiten. Hier ist das doch moderater geregelt. Was für Risiken ergeben sich daraus? Es ergeben sich systemische Risiken, weil natürlich, wenn ein Sektor weniger streng reguliert ist, lädt es ein, die Risiken in diesen Sektor zu verschieben. Wenn jetzt dieser Sektor, sagen wir, die Fonds abgekoppelt sind vom Rest des Systems, wäre das erstmal kein Problem. Die das Geld da reinstecken, die höheren Risiken tragen, die Verluste damit eventuell die Anfallen in Kauf nehmen, wäre das erstmal soweit in Ordnung. Aber die Daten zeigen es, die Banken, die Versicherer, die Pensionsfonds, die sind immer stärker verknüpft mit den untereinander. Und zum Beispiel eine Bank, früher hat sie einfach einen Kredit an ein Unternehmen vergeben, jetzt kann sie Geld leihen an den Versicherer, das Versicherungsunternehmen investiert in diesen kreditvergebenen Fonds, der vergibt den Kredit an das Unternehmen, sodass die Bank über ganz viele Stellschrauben mit diesem Unternehmen oder dem Sektor, in die kreditvergebenen Fonds investieren, verknüpft sein werden. Was ist jetzt das Problem daran? Das Problem ist, wenn der Sektor wächst und diese systemischen Risiken dann durch die ganzen Verbindungen zwischen den verschiedenen Finanzmarktakteuren durchwandern können, dann haben wir natürlich ein systemisches Problem. Aber wir wissen nicht, was passiert hier, weil die Datengrundlage sehr schlecht ist. Deswegen würde aus meiner Sicht hier es geraten sein, von Seiten des Gesetzgebers wirklich alle Möglichkeiten zu nutzen, Informationspflichten einzuführen, Berichtspflichten, damit die Datengrundlage sich verbessert, damit man nicht nur eben diese individuellen Risiken besser verstehen kann, sondern dass man auch allen anderen Akteuren, die da ja dranhängen, die Banken, die Versicherer und so weiter, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, zu verstehen, wie sind denn die Konzentrationsrisiken, die jetzt durch diese neuen Verbindungen, die sich hier ergeben, sich darstellen und was bedeutet das für ihr eigenes Risiko. Und letztendlich auch die Aufsicht kann ihren Job nur gut machen, wenn sie eben an diese Daten kommt. Deswegen wäre mein Rat hier Scheinwerfer, Licht an, Spot on auf die kreditvergebenden Fonds und das Portfolio, das die sich aufbauen und wie sie dann mit den Banken entsprechend zusammenhängen.
Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Sie hätten noch ein bisschen.
Vielleicht nutze ich die Gelegenheit, dann auch gleich die Frage an die BaFin zu richten, wie sie denn diese gerade angesprochene eingeschränkte Datenlage bewertet.
Wer würde denn von der BaFin antworten wollen? Herr Fürhoff, Herr Dr. Fürhoff oder Herr Pötsch?
Pötsch, ich würde das machen, Pötsch. Ja. Ja, also wir haben bereits eine Datengrundlage von AFMDs, die eigentlich ganz auskömmlich ist. Wir müssen im Übrigen auch darüber nachdenken, ob wenn wir hier so etwas einführen, wir Regelungen einführen, die eine 1-zu-1-Umsetzung sind oder darüber hinausgehen. Ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir ganz gut beraten und insofern ist der Entwurf auch sehr gelungen, dass wir das regeln, was europäisch vorgegeben ist, schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja bereits verschiedene Kriterien eingeführt, die risikomitigierend wirken. Und dann, wenn man nach ein paar Jahren damit Erfahrungen hat, hier zu schauen, ob darüber hinaus es erforderlich ist, weitere Begrenzungen oder weitere Transparenzregeln einzubringen. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann gehen wir weiter. Für die Union, Herr Kollege Hoffmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Börse, an Herrn Winterroll. Sie regen an, unter bestimmten Voraussetzungen Abweichung vom Wiederverwendungsverbot von Sicherheiten bei Spezial-AIF zu ermöglichen. Wie könnten aus Ihrer Sicht angemessene Schutzmaßnahmen ausgestaltet werden, um Effizienzgewinne insbesondere im CCP-Kontext zu realisieren und zugleich Risiken für Anleger und Finanzstabilität wirksam zu begrenzen?
Herr Winterroll, bitte schön. Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Ja, in der Tat, wir würden gerne an dieser Stelle Änderungsbedarf oder Interesse anmelden an der Derivateverordnung. Wir sind der Auffassung, dass das im Moment geltende Verbot zur Wiederverwendung von WPP-Sicherheiten schädlich ist für den Fondsstandort Deutschland. Wir haben hier eine abweichende Regelung gegenüber anderen Mitgliedstaaten, die entsprechende Beschränkungen oder Einschränkungen oder Verbote an der Stelle nicht kennen. Die derzeitige Rechtslage sieht vor, dass diese Wertpapiere, die die Kapitalverwaltungsgesellschaft vom CCP erhält, nicht wiederverwendet werden dürfen als Sicherheiten für Transaktionen mit dem CCP. Aus unserer Sicht ist diese deutsche Regelung europarechtlich nicht geboten, weder in der OGAF-Richtlinie noch in der AIF-Richtlinie. Das entsprechendes Verbot für diese Wiederverwertung durch Spezialfonds vorgesehen. In der Praxis sorgt es dafür, dass die positiven Effekte, die wir mit dem zentralen Clearing verbinden und die möglichst breit auch im Markt nutzbar sein sollten, nicht in dem Umfang genutzt werden können, wie sie in anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union möglich sind. Konkret könnten wir uns vorstellen, dass die Derivateverordnung an der entsprechenden Stelle insofern angepasst wird, als man eine Regelung anstrebt, die in Analogie designt werden kann für eine Ausnahme, für einen Ausnahmetatbestand, der im Moment mit Blick auf Bankguthaben besteht. Dort gibt es schon die Möglichkeit, dass Bankguthaben als Sicherheiten weiterverwendet werden dürfen, wenn die ausdrückliche Zustimmung des Anlegers vorliegt. Und eine entsprechende Sicherungsregelung könnte man sich auch vorstellen eben für die Wiederverwendung von Wertpapieren. Wir haben es hier mit professionellen Anlegern zu tun, also Versicherungen oder Pensionsfonds oder Stiftungen, die diese Vehikel nutzen, wo man davon ausgehen kann, dass die entsprechende Sachkunde vorherrscht und entsprechend die Einschätzung der damit verbundenen Risiken vorauszusetzen ist, die Fähigkeit dazu. Von daher würden wir diese Anpassung in der Derivateverordnung insgesamt begrüßen. Eingehend hatte ich darauf hingewiesen, dass wir den Gesetzentwurf insgesamt für geeignet halten, den Vorstandort zu stärken. An dieser Stelle könnte eine Bremse gelöst werden, die im Moment die stärkere Nutzung des zentralen Clearings beeinträchtigt oder behindert. Und insofern könnte an der Stelle der Gleichlauf mit entsprechenden anderen europäischen Mitgliedstaaten hergestellt werden, was wir insgesamt für auch vereinbar halten mit dem Grundgedanken, der dem Fondsrisikobegrenzungsgesetz auch zugrunde liegt, eben den Vorstandort zu stärken und gleichzeitig die Sicherheit und die Stabilität des Gesamtsystems zu wahren.
Vielen Dank. Wir gehen weiter zur Linksfraktion. Abgeordnete Schubert hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an den Sachverständigen Herr Stiefmüller von Finance Watch. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch für Ihr doch sehr ausführliche schriftliche Stellungnahme. Meine erste Frage wäre, wo sehen Sie denn die dringendsten Nachschärfungsbedarfe des Gesetzes, insbesondere bei den Bereichen Verschuldung, Hebelwirkung und Datentransparenz von Fonds? Und welche systemischen Risiken entstehen, wenn diese Lücken bestehen bleiben?
Herr Stiefmüller im Netz, bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier online teilnehmen zu können. Zunächst, also vorauszuschicken wäre, der Gesetzesentwurf enthält Beiträge zur Finanzstabilität und zum Anlegerschutz und auch zur Vereinheitlichung des Rechtsrahmens auf europäischer Ebene. Er reflektiert, dass der Fondsmarkt eine wesentliche Rolle für die Finanzstabilität spielt. Wir sollten uns dabei hier daran erinnern, dass die Finanzkrise von 2007 ihren Ausgang nicht im Bankenbereich hatte, sondern bei den Fonds, nämlich bei jenen, die in Subprime-Wertpapiere investiert hatten. Und es gab auch seither zwei weitere gefährliche Near Misses, nämlich den Fall Archegos im März 2021 und die Krise im britischen Anleihenmarkt im September 2022, die ja ursprünglich auch von Pensionsfonds ausging. Die grundsätzlichen systemischen Risiken, hier ist zum einen mal die Hebelwirkung zu nennen, dann die Nutzung von Fremdkapital und Derivaten. Bei Archegos zum Beispiel war in der Tat die extrem hohe Hebelfinanzierung und die Konzentration auf einige wenige Basiswerte ausschlaggebend. Hohe Hebelfinanzierung ist vor allem bei indirekten Engagements ein Problem, zum Beispiel wenn in einer mehrschichtigen Struktur auf mehreren Ebenen gehebelt wird. Oder auch bei Derivaten, wo Basiswerte dann verbunden oder stark korreliert sind. Das passiert zum Beispiel auch im Private Equity Bereich, bei Secondary Funds oder Net Asset Value Finanzierungen. Und hier besteht unseres Erachtens auch auf Unionsebene noch Regelungsbedarf. Zur Datentransparenz, die auch von Frau Professor Tonzer schon angesprochen wurde. Hier wurden sowohl in der EU, also zum Beispiel von der EZB und dem ESRB, oder auch von globalen Aufsichtsgremien soll es immer wieder Initiativen gestartet. Der Auftrag in dem folgenden Gesetz oder in der zugrunde liegenden Richtlinie an die ESMA ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung des Look-Through-Prinzips. Das heißt, die Erstellung einheitlicher Definitionen und Formate und ein durchgängiger Informationsfluss. Das ist derzeit schwierig, da es sektoral und national stark fragmentierte Praktiken gibt. Das ist historisch bedingt. Hier könnte die neue Rechtslage potenziell bereits sehr viel leisten. Eine Schwachstelle dürfte nach wie vor der Austausch von bereitgestellten Daten unter den Aufsichtsbehörden sein. Hier wird vielfach auch auf europäischer Ebene bemängelt, dass nach wie vor sehr viel in Silos gearbeitet wird. Zum Beispiel Aufseher in einem Mitgliedstaat nicht auf relevante Daten aus einem anderen zugreifen können. Solche Ineffizienzen gehen zulasten sowohl der Marktteilnehmer als auch der Aufsicht. Und hier ist auch der Gestaltungsspielraum der ESMA beschränkt, da diese sich ja nur im Rahmen der vorhandenen EU-Gesetzgebung bewegen kann, die derzeit noch keine zentrale Datenverwaltung vorsieht. Also auch hier gibt es Verbesserungsbedarf. Weitere Schwachstellen gibt es zum Beispiel weiterhin bei Private Equity, wo keine Ausweis konsolidierter oder aggregierter Positionen vorgesehen ist, obwohl dieselben Gegenparteien oft auf verschiedenen Ebenen einer Beteiligungsstruktur engagiert sind. Ebenso zu nennen ist die unzureichende Aufsicht über Family Offices, zum Beispiel Archegos oder Sovereign Wealth Funds, die von der AIFM und OGAW-Richtlinie weitestgehend ausgenommen sind. Nach hier fehlen noch die unionsrechtlichen Vorgaben.
Vielen Dank. Damit würde jetzt die AfD an der Reihe sein. Der Kollege Finger, bitte.
Ja, vielen Dank für das Wort. Meine Frage richtet sich an den BVI, Bundesverband Investment und Asset Management. Frau Steffen und Herr Mecklenburg sind ja hier. Herzlich willkommen auch nochmal. Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Die Kernfunktion des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes besteht ja auch darin, die Risiken in alternativen Investmentfonds zu begrenzen und sichere Kanäle zu schaffen, um Infrastruktur- oder Kreditfonds auch für Retail-Sparer, also Privatkunden, attraktiver zu machen. Dabei wird es ja nun auch zu Kostensteigerungen kommen, zum Beispiel durch die Implementierung mindestens zweier Liquiditätsmanagement-Instrumente, LMIs oder LMTs, Leverage-Limits bei der Kreditvergabe durch die Fonds und erweiterten Berichterstattungspflichten zu Stressszenarien, schwerverkäuflichen Assets und LMI-Aktivierungen. Wie werden Sie aus Ihrer Sicht diese Kostensteigerungen auswirken auf die Nettorenditen von Fonds und wie sehen Sie die Wettbewerbssituation der deutschen Anbieter hier?
Danke. Wer möchte denn vom BVI? Ladies first, Frau Steffen, bitte, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die Einladung und auch vielen herzlichen Dank, Herr Finger, für die Frage. In der Tat, wenn neue Gesetzgebungsverfahren umgesetzt werden müssen, entstehen selbstverständlich Kosten. Aber das sind Kosten, die regelmäßig entstehen und die jetzt mit der die Branche auch umgehen kann und die auch in den jeweiligen Kostenklauseln der BaFin entsprechend mit abgedeckt sind. Und wir können jetzt in der Praxis nicht entdecken, dass jetzt gerade infolge der Umsetzung dieses konkreten Gesetzes damit neue Kostensteigerungen verbunden sein werden. Und insofern würde ich da an der Stelle Entwarnung geben. Und auch das Thema Kreditfonds im privaten Retail-Bereich ist ja etwas, was der Gesetzgeber äußerst eingeschränkt hat. Also wir haben hier nur ganz wenige Möglichkeiten als Privatanleger, hier solche kreditvergebenden Fonds oder überhaupt Fonds zu erwerben, in die die Kredite vergeben können, und zwar über die sonstigen Sondervermögen. Und da ist das tatsächlich auch auf 30% beschränkt. Also insofern gibt es da auch weitere Risikoeingrenzungen in dem Bereich.
Herr Kollege Finger, Sie haben
Danke. Nachfrage auch an Sie nochmal. Die EU-Richtlinie 2024/927 schreibt vor, dass offene Fonds bis zum 16. April eben mindestens zwei dieser Liquiditätsmanagement-Instrumente vorhalten müssen. Die Bundesregierung sieht sich hier verpflichtet, jetzt genau auf diesem Stichtag festzuhalten. Und Sie kritisieren ja in Ihrer Stellungnahme in dem Positionspapier, dass auch wörtlich jetzt hier zitiert Musterbeispiel schlechter EU-Gesetzgebung. Welche konkreten Praxisfolgen erwarten Sie jetzt daraus? Drohen da Angebotsstopps, Mehrkosten oder Haftungsrisiken? Und vor allem, welche Übergangsregel würden Sie vorschlagen für den Gesetzestext? Danke.
Ja, in der Tat. Also
Frau Steffen, Sie haben das Wort. Bitte schön.
In der Tat, das ist ein Beispiel für schlechte EU-Gesetzgebung, weil man eben hier Fristen festgesetzt hat für die Umsetzung, dann aber für die weiteren delegierten Maßnahmen und Rechtsakte auf EU-Ebene nicht hinterhergekommen ist und dort die Fristen nicht eingehalten hat. Das heißt, wir haben erst im November die konkreten Prozesse durch die EU-Kommission vorgegeben bekommen. Und insofern kann man das jetzt auch erst umsetzen. Auf deutscher nationaler Ebene ist natürlich das auch ein bisschen misslich gewesen, dass wir mit dem Ampel-Aus, dann mit dem Fondsmarktstärkungsgesetz damals jetzt wieder von null anfangen mussten. Und wir sind jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, die Anlagebedingungen anzupassen in Bezug auf die Liquiditätsmanagement-Instrumente. Da kommen wir durchaus in brenzliche Situationen. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass wir das gemeinsam auch mit der BaFin schaffen werden, hier die Bedingungen und Prozesse so weit umzusetzen, dass das zum 16. April auch machbar ist. Insofern würden wir jetzt keine konkrete Umsetzung hier vorschlagen, dass hier noch was geändert wird. Wir wollten einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass man vielleicht auch in künftigen EU-Verfahren stärker darauf achtet, was die konkreten Umsetzungsprozesse hier an der Stelle betrifft.
Vielen Dank. Dankeschön. Dann gehen wir weiter mit der Unionsfraktion, und der Kollege Günther ist dran.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, liebe Sachverständige. Meine Frage würde ich einmal an den Bundesverband Deutscher Banken, Herrn Seel, richten, und an den Bundesverband Investment und Assessment Management, an Herrn Markus Mecklenburg. Paragraph 93 Absatz 3a des Kapitalanlagengesetzbuches stärkt die Trennung zwischen Sondervermögen und Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wie bewerten Sie die im Gesetzbuch vorgesehenen Maßnahmen? Und inwiefern wären klarstellende Präzisierungen sinnvoll, um sicherzustellen, dass das vorgesehene Einrederecht in der Praxis nicht zu nicht zu Rechtsunsicherheiten oder unbeabsichtigten Auswirkungen auf bestehende Vertragsbeziehungen führt und das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Funktionsfähigkeit des Fondsstandortes dann auch gewahrt bleibt.
Jetzt. Wer möchte vom BDB zunächst beginnen? Ja, und dann setzen wir fort mit dem BVI. Bitte schön, Herr Seel.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Frage, Herr Günther. Sie haben vollkommen recht. Wir begrüßen ausdrücklich die Neueinführung des 93 Absatz 3a Satz oder 93 3a grundsätzlich. Wir halten es für eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier eben diese Trennung zwischen der KVG und den Sondervermögen im Hinblick auf die Verbindlichkeiten und Vermögenswerte herzustellen. Das schafft Rechtsklarheit und adressiert einige Probleme, die wir, oder kleine Herausforderungen, sage ich mal, eher, die wir in Deutschland haben. Aber es ist richtig, dass sich im Satz 2 hier leider ein kleiner formeller Punkt ergeben hat, der vielleicht zu Missverständnissen führen könnte. Denn dieses Einrederecht, was besteht, das sollte sehr, sehr eng ausgestaltet sein. Und es erweckt aber hier den Eindruck, dass das Einrederecht eine Stundungswirkung hat, also die Fälligkeit der Forderung automatisch verlängert. Und genau das soll nicht der Fall sein. Es muss sichergestellt werden im Sinne der Gläubiger, aber auch im Sinne der Sondervermögen und der Kapitalverwaltungsgesellschaft, dass hier dieses Einrederecht eben keine Stundungswirkung hat, keine Auswirkungen auf Verzug hat und keine Auswirkungen auf die Rechte der Gläubiger hat, insbesondere Sicherungsrechte. Insofern wäre das, glaube ich, ein Quickfix, dass man hier klarstellt, dass dieses Einrederecht eben keine Stundungswirkung hat. Aber Herr Mecklenburg, wenn Sie noch was dazu ausführen möchten.
Oder? Genau, Herr Mecklenburg hat jetzt das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Und vielen Dank, Herr Seel. Diese Ausführungen machen es mir einfach, hier einfach zu sagen, genau so ist es. Wir schließen uns diesen Ausführungen vollumfänglich an. Es ist gut, dass wir bei dem Themenkomplex eine Lösung im 93a haben. Aber wie so häufig geht es noch ein bisschen besser. Und wir sind auch der Auffassung, dass die gegenwärtige Formulierung noch etwas missverständlich ist. Und die genannten Änderungen würden dieses Missverständnis ausräumen, ohne substanziell an der Regelung etwas zu ändern. Das findet also unsere volle Zustimmung. Vielen Dank.
Herr Günther, Sie hätten noch die Möglichkeit. Kurz.
Vielleicht noch mal eine weitere Frage an den Bundesverband Investment und Assessment Management zur Bürgerenergiebeteiligung. Sie begrüßen das ja ausdrücklich, aber zugleich äußern Sie sich zu den grundsätzlichen Zielrichtungen. Welche gezielten Anpassungen oder Klarstellungen würden Sie sich aus Ihrer Sicht dazu noch wünschen?
Herr Mecklenburg, bitteschön.
Vielen Dank nochmal, Herr Vorsitzender. Vielen Dank nochmal, Herr Günther. Im Prinzip begrüßen wir diesen Mechanismus sehr. Eine Fondslösung im Bürgerenergiebereich halten wir für eine sehr sinnvolle Neuerung. Wo wir tatsächlich noch ein bisschen unglücklich sind, ist die sehr, sehr begrenzte Definition des Anlegerkreises. Durch die klare Vorgabe, es muss einen unmittelbaren räumlichen Bezug zu den Bürgerenergieanlagen geben, sehen wir ein massives Risiko, dass der Anlegerkreis am Ende doch relativ klein wird. Das Fondsgeschäft lebt von großen Losgrößen, von Skaleneffekten. Und unsere Sorge ist, dass es da ein bisschen eng wird, wenn man an diesen relativ strikten Vorgaben festhält. Das ist der Hauptpunkt in diesem Zusammenhang. Vielen Dank.
Dann ist die SPD-Fraktion als nächstes an der Reihe, Herr Dr. Ortwilm.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an die Herren Dr. Pötsch und Dr. Fürhoff der BaFin Online. Der Fondssektor ist in den vergangenen Jahren ja stark gewachsen, allein in 24 um 7% EU-weit. Damit hat er natürlich auch für die Finanzmarktstabilität an Bedeutung gewonnen. Die EU hat daraus jetzt regulatorische Anpassungen abgeleitet, die uns jetzt hier vorliegen auf nationaler Ebene. Welchen Beitrag sehen Sie, leistet das Fondsrisikobegrenzungsgesetz zur Begrenzung von solchen systemischen Risiken, über die wir ja eben schon gesprochen haben, und zur Stärkung der Finanzmarktstabilität insgesamt?
Wer würde jetzt antworten für die BaFin?
Pütsch, ich würde das machen.
Herr Pütsch, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Zur Frage der Finanzmarktstabilität kann man sagen, dass das Gesetz wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Finanzmarktstabilität beiträgt. Ich möchte zwei Bereiche hier nennen, die von Relevanz sind. Das eine sind die Liquidity Management Tools, die eingeführt werden. Diese führen zu einer Harmonisierung der gesamten Maßnahmen gegen systemische Risiken und auch der Umstand, dass bei Verwaltern offenen Fonds mindestens zwei geeignete LMPs eingeführt werden müssen, ist eine gute Angelegenheit. Dazu wird der Fondsmarkt resilienter und das ist im Sinne der Finanzmarktstabilität auf jeden Fall zu begrüßen. Das zweite Element, was ich erwähnen will, ist die europäisierte Regelung oder die Umsetzung, nationale Umsetzung der europäischen Vorgaben im Hinblick auf die Kreditfonds. Kreditfonds, das sind ja bekanntlich die Investmentfonds, die Kredite gewähren, können eine alternative Finanzierungsquelle für die Realwirtschaft sein. Sie können aber auch wichtige Finanzmittel für kleine und für mittlere Unternehmen sehen und darstellen. Wir haben bisher europarechtlich ja keine einheitliche Regelung. Unterschiedliche nationale Regelungen führen zu Aufsichtsarbitrage. Aufsichtsarbitrage vermeiden wir, indem wir hier entsprechende europäische Regelungen in nationales Recht umsetzen. Das ist deshalb wichtig, weil das ist ein schnell wachsender Markt und schnell wachsende Märkte können gegebenenfalls auch Finanzmarktaspekte hier berühren. Deshalb ist es außerordentlich zu begrüßen, dass wir hier diese Regelung zu den Kreditfonds haben, die im Übrigen nach meinem Dafürhalten 1:1 umgesetzt werden. Und hinzu kommt, dass wir natürlich auch bei diesen Kreditfonds zusätzliche Regelungen haben, die risikobegrenzend wirken, also Leverage-Begrenzung beispielsweise oder aber auch Begrenzung bei der Vergabe von Krediten bei anderen Finanzmarktteilnehmern. Ich will es dabei mal bewenden lassen jetzt für den Moment. Vielen Dank.
Ja, vielleicht noch eine kurze Nachfrage zum ersten Punkt Liquidity Management. Würden Sie sich auf dem Standard, den wir jetzt quasi vorliegen haben, noch weitergehende Maßnahmen wünschen oder würden Sie sagen, von Ihrer Einschätzung her ist das jetzt quasi erstmal, sag mal, der Goldstandard, den wir nutzen können, um auch sicherzugehen, dass wir quasi keinen größeren Mittelabfluss mehr haben, wie wir den in der Vergangenheit teilweise gesehen haben. Glauben Sie, dass das jetzt quasi so ausreicht, wie es jetzt hier skizziert ist?
Herr Pötsch, bitte.
Vielen Dank. Ich habe natürlich keine Glaskugeln, in die ich hineinschauen kann, aber wir haben hier europäisch eine ganze Fülle an Maßnahmen, die dort vorgesehen sind. Ich würde sagen, der Köcher ist gut gefüllt. Mir fallen im Moment keine anderen weiteren zusätzlichen Maßnahmen ein oder Instrumente ein, die man nutzen könnte. Ich würde sagen, wir sind zufrieden. Danke.
Dann gibt es noch Bedarf, wir haben noch eine Minute.
Ja, die Minute nutzen wir vielleicht zur makroökonomischen Einordnung würde ich noch einmal an Herrn Dornseifer gehen. Wir haben jetzt eben schon über die Gesamtwirtschaft, Realwirtschaft gesprochen. Können Sie einen Satz dazu sagen, inwiefern Sie glauben, dass quasi die Kapitalallokation und das Investitionsniveau, was jetzt durch das Gesetz gegebenenfalls steigt, auch in der Realwirtschaft am Ende ankommt?
Herr Dornseifer, wir haben 30 Sekunden, bitteschön.
Ja, ich kann das unterstreichen. Gerade aus dem Bereich Kreditfonds ist es so, dass diese eine wichtige Finanzierungsfunktion in der Realwirtschaft übernehmen. Gerade bei mittelständischen Unternehmen, Wachstumsfinanzierung, Übernahmefinanzierung, das Geld kommt an. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier in Deutschland dieses Marktsegment stärken, diese Fonds stärker auch nach Deutschland ziehen. Und das können wir mit diesem Gesetz schaffen.
Dankeschön. Für die AfD-Fraktion, der Abgeordnete Finger hat das nächste
Wort. Ja, vielen Dank für das Wort. Meine Frage geht an den Herrn Seel vom BDB, der ja heute für die gesamte deutsche Kreditwirtschaft hier spricht. Ich wollte mal das Thema Verbraucherkredite hier noch mal aufmachen. Der Entwurf führt ja mit § 16a KGB ein pauschales Verbot ein. Die alternativen Investmentfonds dürfen in Deutschland keine Kredite an Verbraucher vergeben und keine Kreditdienstleistungen für Verbraucher erbringen. Die EU-Vorgabe lässt das offen, den nationalen Staaten. Man kann es erlauben, muss es nicht, man kann es verbieten. Die Bundesregierung hat sich dafür entschieden, das zu verbieten. Ist ja aus Verbrauchersicht erstmal ein sympathischer Gedanke, gebe ich gerne zu. Aber die Frage ist, welche Vorteile hätte es wenn man Banken und gerade Regionalbanken, die ja häufig ein Klumpenrisiko haben, die sich eben aus der Region heraus ergibt, wenn da bestimmte Branchenschwerpunkte sind, erlauben würde, wenn Sie weiter die Kredite beservicen, mit dem Kunden sprechen und auch das First-Loss-Piece behalten, diese Kreditrisiken in Fonds auszulagern und dadurch dann wieder mehr Potenzial zur Kreditvergabe schaffen im Neugeschäft. Wie sehen Sie das als Branchenverband?
Herr Seel, bitte schön, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wie Sie richtig herausgestellt haben, wie gesagt, ich bin hier als Vertreter der deutschen Kreditwirtschaft und wir haben uns insbesondere in den Konsultationsprozessen für das Fondsrisikobegrenzungsgesetz als deutsche Kreditwirtschaft hierzu nicht eingelassen und haben hierzu keine Position als DK.
Dankeschön. Dann kurzer Hinweis noch an die Bundesregierung. Ich hatte hier in dem Vorabentwurf, der noch durch die lektorierte Fassung ersetzt wird, im Begründungsteil hierzu, zu dem Punkt, wird auf eine Richtlinie 2009/61/EU verwiesen. Da geht es um Lichtzeichenanlagen bei Bahnübergängen. Ich meine, es müsste 2011/61/EU heißen, Seite 89 und Seite 99. Vielleicht kann man das dann in der nächsten Fassung noch berücksichtigen. Dankeschön.
Das ist keine Frage, aber ist trotzdem übermittelt worden. Und ansonsten steht ja die Möglichkeit der Befassung dann im Ausschuss für solche Hinweise zur Verfügung, vielleicht das in aller Zukunft. Und damit gehen wir weiter für die Unionsfraktion, der Abgeordnete Krieger, bitte.
Vielen Dank, sehr geehrter Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Ukenga vom Gesamtverband der Versicherer. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, loben Sie ja die zusätzlichen Flexibilisierungen im Kapitalanlagegesetzbuch, also Punkte, die über die reine Umsetzung der Richtlinie hinausgehen, zum Beispiel bei Rechtsformen, Teilgesellschaftsvermögen oder dem geschlossenen Sondervermögen, auch für Publikumsfonds. Wo würden Sie sich noch mehr pragmatische Nachbesserungen wünschen, damit vor allem institutionelle Investoren stärker in Infrastruktur und erneuerbare Energien investieren können?
Herr Ockringer, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Krieger. Es ist korrekt, dass wir die über die AFMD-Umsetzung hinausgehende Flexibilisierung des Fondsrechts etwa durch neue Rechtsformen für Immobilien- und Infrastrukturfonds begrüßen, weil sie neue Impulse setzen können. Wir gehen gleichzeitig davon aus, dass dies zunächst einmal punktuelle Anpassungen ja sind, die bestehende Schwachstellen aufgreifen und beseitigen. Und das kann und wird auch im Einzelfall im Interesse der Anleger liegen und hier zusätzliche Investitionen ermöglichen. Es ist aber kein Game Changer und das ist auch gar nicht nötig, denn institutionelle Anleger wie Versicherer verfügen bereits über ein sehr hohes Maß an Flexibilität im Investmentrecht, insbesondere über Spezial-AIF und maßgeschneiderte Fondsstrukturen. Ein Teil der Flexibilisierung, wie die Zulassung der Rechtsform des geschlossenen Sondervermögens, künftig auch für Publikumsfonds, richtet sich zudem auch hier nur an Publikumsfonds und an Retail-Investoren. Und insofern werden die hier präsentierten Neuregelungen keine grundlegenden Veränderungen der Kapitalanlagepraxis von Versicherern erwarten lassen. Und das sehen wir erstmal gut als positiv an, weil sich die bisherigen Strukturen bewährt haben. Was wir auch begrüßen, ist die Ermöglichung von Kreditfonds, von inländischen Kreditfonds. Und hier wäre aus unserer Sicht für die praktische Wirkung des Gesetzes in Zukunft sehr wichtig, auf eine angemessene, wettbewerbsfähige Umsetzung und Handhabung der Vorgaben zu setzen. Und insbesondere muss darauf geachtet werden, dass es keine Benachteiligung deutscher Kreditfonds gibt, denn die bisherige Verwaltungspraxis der Aufsicht, verankert in der Kammer Risk, stellt im EU-Vergleich sehr hohe Anforderungen an die KVG. Das wird uns zumindest von unseren Mitgliedsunternehmen auch als einen Grund dafür angegeben, warum es nach unserer Kenntnis bislang keine inländischen Fonds gibt, die Kredite vergeben. Das Gesetz sollte daher, wenn Sie fragen, wie sollte man hier weitere Akzente setzen, nun auch durch eine angepasste Verwaltungspraxis begleitet werden, welche praktikablere Anforderungen an die KVG stellt. Und dafür wäre aus unserer Sicht insbesondere wünschenswert, wenn sich die Aufsicht etwa im Bereich der Kreditfonds eng an den europäischen Vorgaben und der Praxis anderer Mitgliedstaaten orientieren würde, wo Aufsichtsbehörden bereits mehr Erfahrung haben mit der Auflegung von Kreditfonds, zum Beispiel in Luxemburg. Das wäre für uns eine sinnvolle Weiterführung des Gesetzes. Vielen Dank.
Danke auch. Und Herr Krieger, die Union hat noch Möglichkeiten der Nachfrage.
Kurze Nachfrage. Sie sind in Teilen schon darauf eingegangen. Welche Rolle können Investmentfonds, insbesondere Kreditfonds, aus Sicht der Versicherungswirtschaft bei der Finanzierung von Infrastruktur, Energiewende und Mittelstand in Deutschland spielen? Und inwieweit trägt der Gesetzentwurf dazu bei, hierfür geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen?
Sie haben die Frage an Herrn Okenga gerichtet. Bitte schön, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Ja, vielen Dank. Versicherer gehören ja mit 1.900 Milliarden Euro zu den größten institutionellen Investoren am Kapitalmarkt. Und rund 40% dieser Anlagen werden über Fonds investiert. Das sind bei den deutschen Erstversicherern rund 640 Milliarden Euro. Und gerade die Verbesserungen für Kreditfonds begrüßen wir ausdrücklich. Versicherer investieren langfristig mit stabilen Cashflow-Erwartungen. Und Kreditfonds ermöglichen es sehr gut, die versicherten Gelder auf der einen Seite effizient zu bündeln und dann auch zu attraktiven, risikoadjustierten Renditen zu investieren. Gleichzeitig tragen sie auch als ein weiteres Instrument zur Diversifikation des Portfolios bei. Versicherer haben ja über die enorme Größe der Kapitalanlagen auch einen Bedarf, nicht nur in gelistete Anleihen und Aktien zu investieren, sondern eben auch über Darlehen. Und das ist ein guter Ansatz dafür. Vielen Dank.
Damit geht das Fragerecht an Bündnis 90 Grüne. Und der Kollege Müller hat die Möglichkeit der Fragestellung.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Professorin Tonzer von der Universität Leipzig. Nämlich mit dem Fondsrisikobegrenzungsgesetz werden ja kreditvergebende Fonds künftig auch in einem gewissen Maß zumindest für Privatanleger zugänglich. Und wie bewerten Sie diese Anlegerform für Privatanleger, insbesondere auf Hinblick auf Transparenz, Liquidität und das Verständnis der damit verbundenen Risiken?
Frau Professor Tonzer, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Ja, vielen Dank. Ich ordne das erstmal grundlegend ein. Wenn wir uns überlegen, wohin können Privatanlegerinnen und Privatanleger investieren, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Bankeinlagen ganz traditionell, wir haben Anleihen, Aktien oder Investmentfonds. Diese Instrumente unterscheiden sich. Sie sind unterschiedlich liquide, sie haben eine unterschiedliche Transparenz, unterschiedliches Risiko, unterschiedliche Rendite. Was bevorzugen jetzt die Deutschen? Sie wissen es vielleicht, das Geldvermögen der privaten Haushalte fließt immer noch zu 40% in Bankeinlagen. Also wir haben diese Präferenz in Deutschland für die liquide Einlage, die abgesichert ist durch die Einlagensicherung, niedriges Risiko hat, aber dafür natürlich auch die Rendite nicht so hoch ausfällt. Was sieht man jetzt in den Daten? Wir sehen eine Entwicklung hin auch zu immer mehr Investitionen in Aktien. Das ist zu begrüßen, auch aus Sicht der Altersvorsorge. Aber man gibt natürlich so ein bisschen Liquiditätssicherheit auf. Wenn wir jetzt ein neues Instrument hinzufügen, nämlich kreditvergebende Fonds, Publikumsfonds, drehen sich sozusagen die Eigenschaften der Bankeinlage einmal komplett um. Wir haben jetzt eher die illiquide Anlage, nämlich längere Laufzeiten. Es ist schwieriger, wieder an das Geld ranzukommen. Und es gibt keinen liquiden Sekundärmarkt, sodass, wenn eben der Privatanleger oder die Privatanlegerin schnell wieder an das Geld kommen muss, sich größere Risiken hier für die Liquidität des Privatanlegers oder der Anlegerin eben ergeben können. Was passiert noch? Wir haben eine niedrigere Transparenz. Hier kann natürlich der Gesetzgeber aktiv werden, um zum Beispiel Informationspflichten einführen. Dann gibt es höhere Renditechancen im Verhältnis zur Bankeinlage, aber natürlich auch größere Verlustrisiken. Man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt in ein MSCI World zum Beispiel einen diversifizierten Aktienfonds investieren, dann ist das Verlustrisiko relativ niedriger, als wenn man jetzt eher in einen konzentrierten Publikumsfonds investiert. Für wen eignet sich jetzt dieser Publikumsfonds? Das sind Anlegerinnen und Anleger, die eben ihr Geld langfristig binden können, die in diese illiquiden Anlagen gehen können, die Verluste tragen können, die sich eventuell ergeben und die ein höheres Risiko bereit sind zu tragen. und das dann eben auch einschätzen können, was sie mit ihrer Investition tun. Wenn man jetzt Daten aus dem Europe Barometer Survey von 2023 sich anschaut, sieht man, dass nur jeder fünfte Deutsche über ein hohes Finanzwissen verfügt. Hier tut sich schon so die erste Frage auf, inwieweit dann der Privatanleger und die Anlegerin die Risiken dieser Publikumsfonds richtig einschätzen können. Was ergibt sich daraus als Schlussfolgerung? Man muss eben schauen, dass nicht nur die Chancen von diesen neuen Investitionsmöglichkeiten kommuniziert werden, sondern dass auch jedem klar ist, welche Risiken damit einhergehen. Und man will auf jeden Fall vermeiden, aus einer volkswirtschaftlichen Sicht, dass die Verlustrisiken an diese uninformierten Bürger und Bürgerinnen weitergeleitet werden. Dankeschön.
Herr Müller, bitte.
Ja, ich nutze die restliche Zeit für zwei kleine Fragen noch an die BaFin, nämlich zum einen, welche Erwägungen haben aus Ihrer Sicht bisher dagegen gesprochen, die Rechtsform des geschlossenen Sondervermögens auch für Publikumsfonds zuzulassen? Und zweitens ein Blick in die Zukunft. Wenn die kreditvergebenen Fonds wir uns anschauen, dann stellen die im Moment am Gesamtfondsvolumen in Deutschland mit 0,6% einen sehr geringen Anteil dar. Welche Erwartungen haben Sie denn über die Auswirkungen der geplanten Regelung hinsichtlich des Anteils dieser Fonds in der Zukunft?
Wer von der BaFin würde antworten, Herr Pütsch?
Ja, ich würde das sogar machen. Zu Frage 1, da haben wir keine vertieften Erkenntnisse, was der Grund war, warum die Regelung so war, wie sie jetzt war. Wir halten die Regelung so, wie sie jetzt kommt, für eine vernünftige und gute Regelung. Und im Hinblick auf die zweite Frage war nochmal, ein Stichwort nochmal geben.
Wie sich die wie sich der Anteil von kreditvergebenen Fonds am Gesamtfondsvolumen entwickeln wird durch die Neuregelung.
Gut, wie gesagt, Glaskugel, ich sagte es bereits vorher, haben wir nicht. Im Moment ist das überschaubar, aber es ist ein sehr dynamischer Markt. Es ist also durchaus denkbar, dass wir da größere Entwicklungen sehen, aber das werden wir einfach schauen. Es ist gut, dass wir die Regeln haben, es ist gut, dass wir harmonisierte europäische Regeln haben. Dankeschön.
So, dann ist die SPD-Fraktion wieder in der Reihe und der Kollege Behrens.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine Frage würde jetzt an Herrn Dornseifer vom BVAI gehen, und zwar Investmentfonds, insbesondere Private Equity, Private Debt und Infrastrukturfonds finanzieren in zunehmendem Umfang Unternehmen, Infrastrukturprojekte und langfristige Investitionen außerhalb des Bankensektors. Welche Regelungen des Gesetzentwurfs können aus Ihrer Sicht dazu beitragen, diese Rolle von Fonds bei der Finanzierung der Realwirtschaft weiter zu stärken?
Herr Dornseifer, im Netz, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Zum einen das Gesetz als solches, weil es den Fondsstandort Deutschland stärkt und die Möglichkeit, in Deutschland zukünftig mehr Fonds, auch alternative Fonds aufzulegen. Das ist eine Grundvoraussetzung, weil es ist bekannt und erwiesen, dass auch es gewissen Home-Bias gibt. Das heißt, in Deutschland ansässige Fonds investieren verstärkt in Deutschland. Also insofern ist das Gesetz als solches ein wichtiger Schritt. Es sind natürlich aber auch die Einzelmaßnahmen, die Einführung des europäischen oder des europaweit einheitlichen Kreditfondsregimes. Kreditfonds sind komplementäre Finanzierungsakteure, also neben oder mit Banken. Und das ist eben wichtig, was eben auch die deutsche Realwirtschaft braucht. Sie braucht genauso wie es Private Equity benötigt, um eben gewisse Unternehmen zu finanzieren und vor allen Dingen auch aktiv zu finanzieren, also über die reine Finanzierungsrolle hinaus aktiv das Unternehmen zu begleiten. Und das machen beispielsweise auch Kreditfonds, die eben nicht nur als reine Fremdkapitalgeber zur Verfügung stellen, sondern auch die Unternehmen aktiv begleiten. Und das ist eben sehr wichtig, gerade in Themen wie Wachstumsfinanzierung, Übernahmefinanzierung etc. Die Kreditfonds werden auch eben angemessen reguliert. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Wir haben Leverage-Beschränkungen, wir haben Diversifikationsvorgaben, wir haben sogar einen Selbstbehalt. Das heißt, dieses Modell, und an der Stelle möchte ich auch dem Sachverständigen Stiefmüller eindeutig widersprechen. Die globale Finanzkrise war keine Fondskrise, sie war zuallererst eine Staatsschuldenkrise und wurde dann auch zu einer Subprime-Krise. Und dort ist dieses Modell Originate to Distribute eben einer der maßgeblichen Gründe gewesen, warum es diese Finanzkrise gab. Es war keine Fondskrise. So. Richtig ist aber trotzdem, dass jetzt die Aufsicht entsprechend angemessen reguliert, auch beispielsweise durch diese Maßnahmen, die ich eben erwähnt habe. Im Bereich Infrastruktur sind die Fonds auch in Zukunft wichtiger denn je. Wer in das KfW-Klimabarometer schaut, der sieht, dass die öffentliche Hand die nachhaltige Transformation maximal zu 40% selbst finanzieren kann. Das heißt, wir sind auf privates Kapital angewiesen. Mit den Regelungen im Fondsrisikobegrenzungsgesetz und gerade in Kombination mit dem Standortfördergesetz werden wir mehr Möglichkeiten haben, eben für Fonds und die dahinterstehenden privaten, aber auch professionellen Investoren in diesen Bereichen zu investieren. Und Sie können sich sicher sein, es besteht ein sehr großes Interesse auf Seiten der Investoren, diese Finanzierung auch in Deutschland zu übernehmen. Bisher, und das ist auch leider erwiesen, haben viele deutsche Investoren eben über ausländische Fondsvehikel Transformation, Innovation und Wachstum im Ausland finanzieren. Das kann man bei uns im Investor Survey des letzten Jahres sehr deutlich nachlesen. Und von dem Hintergrund ist der Ansatz der Bundesregierung, den Fondsstandort zu stärken, die deutschen Fondsvehikel praxistauglicher auszustalten und vor allen Dingen ein synchrones Regime aus Aufsichts- und Steuerrecht zu verankern, ein sehr wichtiger Beitrag.
Vielleicht noch ergänzend, gibt es Regelungen im Gesetz, die aus europäischer Sicht vielleicht nicht zwingend notwendig sind, um das Fondsgeschäft unnötig erschwert?
Herr Dornseifer, bitte.
Also da bin ich sehr zurückhaltend. Das Gesetz ist, glaube ich, wohl dosiert und es gibt ja gegenüber dem Referentenentwurf auch noch einige Verbesserungen, was gerade auch Proportionalität anbetrifft. Insbesondere für kleinere AIFMs sind gewisse ursprünglich vorgesehene Vorschläge zurückgenommen worden. Der Gesetzgeber geht hier mit Augenmaß heran. Eine Kleinigkeit, die ich anmerken könnte, ist zum Beispiel die Jahresabschlussprüfung für KVG, die Euvecas und Eusefs verwalten. Das ist nicht zwingend europarechtlich vorgesehen. Hier könnte die Bundesregierung noch mal drüber nachdenken.
Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion der Abgeordnete Günther.
Vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich auch noch mal an den Bundesverband Investment und Asset Management. Es geht mir da speziell nochmal um rechtliche Rahmenbedingungen, um die AGB-rechtlichen Zweifelsfälle. Die Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen macht bei bestehenden Investmentfonds regelmäßig Anpassungen der Anlagenbedingungen erforderlich. Vor dem Hintergrund aktuell höchstrichterlicher Rechtsprechung stellt sich die Frage, wie solche Änderungen rechtssicher und praktikabel in bestehende Vertragsverhältnisse einbezogen werden können, insbesondere wenn individuelle Anlegerzustimmung faktisch nicht eingeholt werden können. Das Standortfördergesetz enthält bereits eine Klarstellung im BGB diesbezüglich, dass durch die BaFin genehmigte Anlagebedingungen von Fonds bei Erwerb von Fondsanteilen in den Investmentvertrag zwischen Anleger und Fondsgesellschaft einbezogen wird. Und sind damit alle AGB-rechtlichen Zweifelsfälle aus Ihrer Sicht geklärt?
Für den BVI, Herr Mecklenburg, bitte schön.
Danke schön, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Günther. Sie sprechen eine Frage an, die uns in der Tat sehr am Herzen liegt. Wir haben sehr begrüßt, dass das Standortfördergesetz Klarheit geschaffen hat für Neuinvestitionen in Fonds. Dadurch haben wir jetzt eine eindeutige Regelung, die besagt, dass ein Investor, der in einen Fonds investiert, mit den dann gültigen Anlagebedingungen konfrontiert ist und die auch ihm gegenüber gelten. Das ist schon mal ein wesentlicher Fortschritt. Keine Rechtssicherheit haben wir leider bisher in den von Ihnen genannten Fällen bekommen, nämlich dass die Fondsgesellschaft die Anlagebedingungen ändert oder ändern muss. Ändern muss sie zum Beispiel jetzt durch dieses Gesetz, wenn nämlich zwei Liquiditätsmanagementinstrumente in die Fonds eingebracht werden müssen, wo sie möglicherweise noch nicht sind. Dann ist also eine Änderung unausweichlich und das muss rechtssicher möglich sein.
Anlegerzustimmung ist keine Option. Denken Sie daran, es gibt Fonds mit über 1 Million Anleger. Da kann man nicht jeden Einzelnen fragen. Das liegt auf der Hand. Es muss also andere Mechanismen geben. Und Fondsgesellschaften ändern Anlagebedingungen einseitig, seit es Fonds gibt, also seit fast 70 Jahren. Warum ist das Thema für uns akut? Wir stellen fest, dass die Zivilrechtsprechung AGB-rechtliche Fragen zunehmend restriktiv ausurteilt. Und wir sehen deswegen auch angesichts laufender Verfahren ein Risiko, dass da früher oder später mal ein Urteil kommt, was am Ende eine solche Änderung der Anlagebedingungen als unwirksam klassifiziert. Das stellt nicht nur den ganzen Fondsgedanken in Frage, sondern würde auch massive Konsequenzen haben, vor allen Dingen, wenn das erst Jahre später passiert. Rückabwicklungsfragen, Schadensersatzfragen, ein unendliches Risiko droht dadurch. Das Risiko ist nicht sehr hoch, das erkenne ich an, aber es ist definitiv vorhanden. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass man jetzt noch mal im Fondsrisikobegrenzungsgesetz eine gesetzliche Klarstellung für diesen zweiten Aspekt vornehmen sollte. Das ist mit minimalem Aufwand möglich, durch eine kleine Änderung des KAGB, dass auch diese Frage künftig eindeutig zu klären wäre, beantwortet ist. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang noch der Hinweis, dass das nicht zulasten der Anlegerrechte oder des Anlegerschutzes geht. Schon heute wacht die BaFin streng darüber, dass Anlagebedingungen nur in einer Weise geändert wird, die den Anlegerinteressen nicht zuwiderlaufen. Und dadurch haben wir den Anlegerschutz gewährleistet. Deswegen sind wir der Ansicht, dass diese Änderung sehr sinnvoll wäre. Vielen Dank.
Dann geht das Fragerecht an die AfD-Fraktion. Der Abgeordnete Finger hat die Möglichkeit.
Ja, vielen Dank für das Wort. Meine Frage geht an Frau Professorin Tonzer von der Uni Leipzig. Ist ja gerade schon angesprochen worden, wir hatten ja auch neben dem Fondsrisikobegrenzungsgesetz das Standortfördergesetz, das Bankenrichtlinien- und Bürokratieentlastungsgesetz mit dem Ziel, ja im Rahmen dieser Spar- und Investitionsunion Teile der rund 10 Billionen Euro, die EU-weit auf privaten niedrig verzinsten Geldkonten liegen, hier in Investitionen zu lenken. Da die Frage, wie sehen Sie jetzt hier die Rolle dieser Gesetze, um diese Ziele zu erreichen? Reicht das? Sind wir auf dem richtigen Weg? Und welche regulatorischen Hürden müssten aus Ihrer Sicht noch abgebaut werden, um hier einen spürbaren Wachstumsimpuls dann auch für die deutsche Wirtschaft auszulösen? Danke.
Frau Professor Tonzer, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es geht darum, wie man finanzielle Mittel mobilisiert, damit sie an die Realwirtschaft weitergeleitet werden. Wohin will man das Geld fließen? Man will, dass es in profitable Projekte fließt, die eben reale Werte generieren. Es kommt der neue Windpark, das Unternehmen hat eine gute Idee, es investiert in Forschung und Entwicklung. Und dadurch entsteht ein neues Produkt, das wir alle nutzen können, das unsere Lebenssituation verbessert, das zu Wachstum führt. Dahin will man, dass finanzielle Mittel fließen. Wer schafft am besten, dass das Geld dahin fließt, wo es gut gebraucht wird? Das sind die, die eben das nötige Wissen haben. Historisch waren das vor allem die Banken. Jetzt eröffnet man neue Möglichkeiten für den Fondsmarkt. Von daher ist das neue Gesetz, das Fondsrisikobegrenzungsgesetz und die Harmonisierung über die Direktive in der Europäischen Union ein Weg, wie man versuchen kann, eben eine zusätzliche Finanzierungsquelle für realwirtschaftliche Unternehmen aufzutun, sofern sie das Geld gut verwenden können. Wenn man jetzt in die Daten schaut, sieht man global gesehen im Bereich Private Credit fließt das Geld tendenziell eher an nicht börsennotierte Unternehmen, die aber auch sehr hoch verschuldet sind und wenig Sachwerte haben, die sie für Sicherheiten eben für einen Bankkredit einbringen können. Das heißt, hier bleibt es wichtig zu beobachten, wohin das Geld wirklich geht. Deswegen nochmal der Punkt zurück zu der Datenerhebung. Wir müssen wissen, an wen geht das Geld? Schafft es wirklich die realen Werte? Oder ist es nur, führt es nur dazu bei, dass private Unternehmen, die schon hoch verschuldet sind, diesen hohen Verschuldungsgrad weiterführen können? Und dann, wenn zum Beispiel gegeben, dass die Finanzierung über die Fonds oft durch variablen Zinsen verknüpft ist, zum Beispiel, wenn die Zinsen steigen, diese Unternehmen schnell in Schieflage geraten, weil sie eben die Auszahlungen nicht mehr bedienen können. Genau. Zu den Einlagen der Haushalte kann man das Thema noch mal von einer ganz anderen Seite aufmachen, die nicht so viel mit den Gesetzen heute hier zu tun haben. Man will natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger in die private Altersvorsorge investieren, dass sie breit angelegt ihr Geldvermögen anlegen und entsprechende Renditechancen auch nutzen. Aber man will natürlich auch die Einlagen der Bürgerinnen und Bürger, die finanziellen Mittel der Bürgerinnen und Bürger in einem gewissen Maße sicher halten, denn jeder Einzelne hat eben nicht so viel, dass er das, was er hat, insgesamt verlieren kann. Genau.
Dankeschön.
Dann gehe ich zur Linksfraktion und die Abgeordnete Schubert hat die Möglichkeit der Fragestellung.
Vielen Dank. Ich hatte noch mal zwei Fragen an Herrn Stiefmüller. Und zwar zum einen weisen Sie in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass KleinanlegerInnen besonders krisenanfällig sind. Daher die Frage, wie genau wirken hier Informationsvorsprünge institutioneller Investoren und welche regulatorischen Instrumente wären aus Ihrer Sicht erforderlich? Und meine zweite Frage wäre bezüglich der Infrastrukturfinanzierung. Das Gesetz soll ja private Fonds stärker für Infrastruktur- und Transformationsinvestitionen mobilisieren. Wie bewerten Sie die langfristigen Kosten und Risiken, wenn kritische Infrastruktur dauerhaft private Renditen entwirtschaften muss? Und wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch noch auf das Statement von Herrn Dornseifer eingehen.
Herr Stiefmüller, bitte.
Vielen Dank. Also zu Ihrer ersten Frage, die würde ich im Interesse der Zeit vor allem mal auf den Einsatz, der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Liquiditätsmanagement-Tools beziehen. Die asymmetrische Information, die Sie ansprechen, die kommt ja im Kapitalmarkt vor allem dann zum Tragen, wenn Anleger auf angespannte Marktbedingungen, also zum Beispiel auf starke Kursausschläge, reagieren, wodurch dann offene Fonds beispielsweise unter Rückgabedruck geraten. Und hier ist dann eine Abwägung zu treffen. Die Liquiditätsmanagement-Tools dienen ja vor allem dazu, Zwangsverkäufe zu vermeiden, die eine Spirale auslösen können. Das nützt erst einmal der Finanzstabilität. Allerdings kann man nicht bestreiten, dass institutionelle Anleger in der Regel in der Lage sind, ihre Positionen rascher zu liquidieren als Privatanleger. Daher ist auch dann zu erwarten, dass vorwiegend Privatanleger betroffen sind, wenn die Instrumente eingesetzt werden und dass dann voraussichtlich auch die Verluste aus der Kurskorrektur vorrangig dort anfallen. Ein anderer Zugang wäre, dass man bei offenen Fonds grundsätzlich ein bestimmtes Maß an Liquiditätsreserven vorschreibt, wie das ja auch schon bei Geldmarktfonds der Fall ist. Damit verlieren die Anleger zwar möglicherweise einige Basispunkte bei den Renditen, zu realisieren sind. Andererseits können Sie mich hören?
Wir hören Sie gut.
Ich hatte leider eine Störung in der Leitung. Also hier können einerseits ein paar Basispunkte bei den Renditen geopfert werden. Andererseits wird das systemische Risiko gemindert. Das ist ein Abtausch, der meines Erachtens grundsätzlich vertretbar sein sollte, da er ja dem Anleger auf der anderen Seite wieder in Gestalt von höherer Resilienz und einem geringeren systemischen Risiko zugutekommt. Zweitens, zu Ihrer zweiten Frage. Wenn man die aktuelle geopolitische Lage betrachtet, so scheint es grundsätzlich ja wünschenswert, dass Infrastruktur- und Transformationsinvestitionen in Europa auch mit europäischem Kapital finanziert werden. Die Frage, die sich hier stellt, ist, welche Rolle den privaten Kapitalmärkten grundsätzlich bei der Wahrnehmung von Aufgaben, insbesondere eben der Daseinsvorsorge, Energieversorgung, Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur, Gesundheitsversorgung beigemessen wird. Weil es hier nicht nur um langfristige Investitionsvorhaben geht, für die Kapital aufgebracht werden muss, sondern um öffentliche Leistungen, deren Erbringung mit wesentlichen Gesellschafts-, Sicherheits- und demokratiepolitischen Erwägungen verknüpft ist. Die zweite Frage ist, wie diese Investitionen nach Maßgabe dieser politischen Richtungsentscheidungen einerseits am günstigsten und andererseits am zweckmäßigsten finanziert werden können. Und hier stehen in der Tat neben der Kapitalmarktfinanzierung auch alternative Modelle zur Verfügung, zum Beispiel kommunale oder genossenschaftliche Trägerschaft oder auch die Instrumente der Fiskalpolitik. Und letztlich stellt sich ja natürlich auch die Frage nach den absoluten Beträgen. Angesichts der erwarteten Investitionsvolumen, die zum Beispiel im Draghi-Report aufgerufen werden, bedarf es auch nach Einschätzung von Finance Watch voraussichtlich ohnehin einer Kombination von öffentlichen und privaten Kapitalquellen. Wie bereits gesagt, angesichts der Tragweite der Investitionsentscheidungen in diesem Bereich, die über rein finanztechnische Erwägungen und damit auch über den Regelungsbereich der Finanzmarktgesetzgebung hinausgehen, wäre es unseres Erachtens sicherlich angebracht, einen möglichst breiten politischen Konsens zu suchen, sowohl auf europäischer als auch auf mitgliedstaatlicher Ebene.
Vielen Dank. Damit kommen wir zu den letzten beiden Fragestellern und für die Union der Kollege Hoffmann. Bitte.
Ja, vielen Dank. Ich richte meine Frage an Frau Steffen vom BVI. Mit dem Gesetz wollen wir europäisch einheitliche Maßnahmen zur Vorbeugung gegen systemische Risiken, die vom europäischen Investmentfondsmarkt ausgehen könnten, einführen. Dadurch soll der deutsche und europäische Finanzmarkt insgesamt stabiler werden. Wir wollen den Kapitalmarkt fördern und den Finanzstandort Deutschland stärken. Inwieweit tragen die Maßnahmen des Gesetzes zur Stabilisierung des Finanzmarktes und zu einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzstandorts Deutschland bei?
Frau Steffen, bitte schön. Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir haben heute sicherlich schon einige Punkte dazu gehört. Insgesamt möchte ich noch mal hervorheben, dass der Gesetzentwurf, so wie er auf dem Tisch liegt, sehr gelungen ist und auch die Vorgaben auf EU-Ebene 1:1 umsetzt. Die wichtigsten Maßnahmen aus unserer Sicht sind einmal die neuen Liquiditätsmanagement-Instrumente, die eben genau die Liquiditätsinkonkurrenzen, die entstehen können, ansprechen und eben dort durch zusätzliche Maßnahmen, dass man eben Rückgaben von Anlegern beschränken, verzögern oder zu neuen Preisen auszahlen, dass man dort einen Preisfaktor berücksichtigt, dass man solche Instrumente nutzen kann, wenn Liquiditätskrisen entstehen können. Insofern trägt das sicherlich auch zu mehr Finanzmarktstabilität insgesamt bei. Und das sind dann am Ende auch aus Sicht des Anlegers mildere Mittel, weil er eben sonst dann möglicherweise in eine Aussetzung hineinlaufen müsste und dann bekommt er eben erst sehr, sehr spät sein Geld zurück und dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel, als wenn man solche Tools dann am Ende nutzt. Das Zweite wurde heute auch schon angesprochen, das Thema Kreditfonds, auch da diese Begleitung durch das Standortförderungsgesetz, da werden wichtige Wettbewerbsnachteile, die wir hier gesehen haben in Deutschland, gerade durch die steuerlichen Regelungen beseitigt und wir sehen hier gute Möglichkeiten und Chancen für den deutschen Markt, hier auch künftig kreditvergebende Fonds aufzulegen. Und auch da bin ich durchaus bei der Kritik von Herrn Dornseifer an Herrn Stiefmüller. Also wir sehen hier durchaus Chancen und gute Regelungen in dem Gesetzentwurf. Die Regeln, die dort enthalten sind, sind sogar im Moment noch viel strenger als das, was wir bislang im KGB für kreditvergebende Fonds geregelt haben. Und stellen eben insofern auch einen Anlegerschutz dar. Und man muss eben auch berücksichtigen, dass die reinen kreditvergebenden Fonds, also sprich solche Fonds, die letztendlich ihre Hauptanlagestrategie darauf ausgerichtet haben oder mehr als die Hälfte des Fondsvermögens an Kredite vergeben, dass die tatsächlich nur für professionelle Anleger gedacht sind und der Privatanleger als solches in das Produkt so nicht investieren darf, sondern da sind Kreditvergaben nur als Beimischung zulässig und insofern sind dort auch entsprechende Risiken minimiert aus Sicht der Privatanleger. Das dritte Thema, und das wurde heute auch schon mehrfach angesprochen, ist das Thema Meldewesen. In dem IFMD-Review ist ja auch angedacht, dass die ESMA die neuen Meldungen über die Fondsrisiken und die Fondsinvestitionen auf neue Füße stellen soll. Da erwarten wir jetzt im April die ersten Vorschläge und da werden wir auch sicherlich neue Ansätze sehen, auch mehr Durchschaumöglichkeiten zu bekommen auf die einzelnen Investitionen und eben auch das, was heute auch diskutiert wurde in Bezug auf die Kreditfonds, dort auch eine bessere Datenlage bekommen. Das Thema Leverage ist dort auch adressiert. Das heißt, die ESMA wird dort auch Vorgaben machen, inwieweit die Fonds dort Leverage einsetzen. Das heißt, die Aufsicht hat dann auch aus makroökonomischer Sicht dann neue Daten wieder vorliegen, um dort mögliche systemische Risiken auch besser bewerten zu können. Insofern ist das auch adressiert. Wo wir sicherlich noch Verbesserungsbedarf sehen, sind das eher redaktionelle Anmerkungen, was die einzelnen Definitionen betrifft. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen nachbessern. Da will ich jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen. Und auch bei den LMTs, da sind noch ein paar Inkonkurrenzen drin. Und insofern würden wir bitten, da einfach noch mal zu prüfen, ob das sinnvoll ist, hier unsere Anregungen an der Stelle noch mal aufzunehmen.
Danke. Dann sind wir beim letzten Fragesteller bei der SPD-Fraktion und die letzte Fragerunde eröffnet der Kollege Behrens.
Ja, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine letzte Frage geht dann an die Herren der BaFin. Wer von den beiden dann antworten möchte, dürfen die beiden dann selber entscheiden. Offene Investmentsfonds können für Privatanleger ein zentraler Baustein der Vermögensbildung sein. In Krisen- und Stressphasen wie etwa 2020, zu Beginn der Corona-Krise, kam es bei vielen offenen Fonds aber zu erheblichen Mittelabflüssen. Es bestand die Gefahr, dass diese Fonds zum Schaden aller Anleger in Schieflage geraten. Diese Entwicklungen haben die Liquiditätsrisiken am Markt verdeutlicht. Inwiefern können die im Gesetzentwurf vorgesehenen Instrumente zur Liquiditätssteuerung dazu beitragen, das Vertrauen von Privatanlegern in offene Investmentfonds zu stabilisieren?
Wer antwortet für die BaFin, Herr Pötsch, wieder?
Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Das Thema LMTs haben wir ja heute an verschiedenen Stellen bei verschiedenen Sachverständigen angesprochen. LMTs stärken generell das Vertrauen von Privatanlegern, weil sie halt geordnete Rücknahmen ermöglichen. Das heißt, wir vermeiden Run-Situationen und extreme Notverkäufe in Fondsvermögen werden zumindest wesentlich unwahrscheinlicher gemacht. Die Maßnahmen wie Rückgabebeschränkungen sollen ja temporäre Liquiditätsengpässe überbrücken. Für Privatanleger heißt das, die Rücknahme bleibt ja grundsätzlich weiterhin möglich, wenn auch zeitlich, aber mengenmäßig begrenzt. Und das erhöht die Planbarkeit für die Privatanleger. Durch diese kontrollierte Steuerung, wie wir sie hier in dem Entwurf haben, durch die kontrollierte Steuerung der Mittelabflüsse, kann der Fonds dann seine Vermögenswerte ruhiger abwickeln, kommt generell in ruhigeres Fahrwasser und muss nicht zu Fire Sales greifen, was die Anteilspreise auch stabilisiert. Also alles das zusammengenommen ergibt ein sehr rundes Bild, um hier einen idealen Regelungsrahmen zu haben für diesen Bereich, mit dem wir es hier zu tun haben. Insgesamt kann man also sagen, dass die gesamten Liquiditätsmanagementinstrumente die Stabilität des Fondsmarktes erhöhen und davon profitieren nicht nur Privatanleger, auch institutionelle Anleger und der Markt ganz generell. Vielen Dank.
Herr Kollege Behrens. Ja, da bedanke ich mich ganz recht herzlich und würde das letzte Wort dann unserem Vorsitzenden überlassen.
Oh, dann nutze ich das auch. Vielen Dank für die konzentrierte Arbeit, aber Ihnen vor allen Dingen, meine Damen und Herren Sachverständige, nicht nur, dass Sie Ihre Bereitschaft bekundet haben, hier heute im Visuellen und natürlich auch in der Anwesenheit hier im Deutschen Bundestag uns mit Ihrer Expertise zur Verfügung zu stehen und den Gesetzentwurf hier auch zu bewerten. Vielen, vielen Dank. Insofern wünsche ich Ihnen eine gute Heimreise, Ihnen noch gutes Gelingen allen und damit ist die Sitzung geschlossen.